Favorit Buch.
Ein Alkoholiker, der einen Jungen überfährt und Fahrerflucht begeht. Ein übermotivierter Manager, der auf einer schwierigen Bergwanderung abstürzt und stirbt. Ein Geschäftsmann, der Beweismittel verstecken will. Ein Reporter, der mit Extremisten spricht, die anschließend einen Anschlag begehen. Auf den ersten Blick erscheinen diese Fälle klar. Doch dann tauchen Zweifel auf. In ihrem Roman Feine Risse erzählt Elisa Hofen, Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof, Geschichten, in denen Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe sind. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Elisa Hofen über die Grauzonen der Justiz.
Herzlich willkommen, Elisa Hofen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben gerade gehört, Sie sind eine vielbeschäftigte Universitätsprofessorin, Juristin. Feine Risse ist Ihr zweites Buch, in dem Sie die Strafverteidigerin Eva Herbergen mit Fällen konfrontieren, die uns Lesende in unserem Moral- und Rechtsempfinden herausfordern. Was zieht Sie eigentlich zum literarischen Schreiben?
Also zum einen fasziniert mich natürlich das Strafrecht schon berufsbedingt total. Und da ich selber auch ganz begeisterte Leserin bin, habe ich natürlich immer überlegt, wie schön es wäre, wenn ich all diese Fälle, die ich immer nur unter dieser juristischen Perspektive betrachte, wenn ich die mal übersetzen könnte, wirklich in Literatur. Mhm. Und ja, das hat mich total gereizt, diese Fälle mal so richtig zu erzählen, zu überlegen, wer sind eigentlich die Personen dahinter, was sind deren Antriebe, deren Motive, was passiert mit denen. Und dann halt so richtig in diese neue Welt mit denen gemeinsam einzusteigen.
Warum haben Sie eine Strafverteidigerin zur Hauptfigur gemacht, nicht eine Richterin oder sogar eine privat ermittelnde Universitätsprofessorin?
Oh, das wäre ja vielleicht meine Idee fürs nächste Buch, die privat ermittelnde Universitätsprofessorin. Das ist leider für meinen Berufsalltag, wo man doch primär an seinem Schreibtisch sitzt und die ganze Zeit einfach nur Bücher wälzt und schreibt, dann doch etwas weit entfernt. Aber nein, die Strafverteidigerin, die hat mich immer fasziniert, weil ich ihre Rolle spannend finde. Also die Strafverteidigerin hat in einem Verfahren eine ganz klar festgelegte Rolle. Sie weiß, wo sie steht, sie weiß, auf welcher Seite sie steht. Und genau das kann sie manchmal auch in schwierige Situationen bringen. Nämlich dann, wenn das auseinandergeht. Also das, was sie beruflich für richtig hält und das, was sie vielleicht selber moralisch, ethisch als Mensch für richtig hält. Und dieser Konflikt, was verteidige ich da, wen verteidige ich da, mit welchen Mitteln, der ist sehr reizvoll, finde ich.
Gleich der erste Fall hat es in sich. Ein Junge wird überfahren, der betrunkene Fahrer namens René Dombrowski lässt den Jungen liegen. Der kommt deshalb nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus und stirbt. Beim Lesen hasst man zunächst diesen René Dombrowski, bis dessen schreckliche Lebensgeschichte erzählt wird und man denkt, der hätte doch vielleicht eine zweite Chance verdient. Entspricht das also die Lebensgeschichte von einem Menschen mit, in dessen Be- und möglicherweise auch Verurteilung einzubeziehen, mehr unserem Rechtssystem oder mehr der Logik ihrer Geschichten?
Ich würde sagen, beides. Also das Gericht verurteilt natürlich eine Tat. Ja, also die schauen sich an, was hat derjenige getan, welches Gesetz hat er verletzt, wie viel Unrecht ist da in die Welt gebracht worden. Aber natürlich sind ja auch Richter und Richterinnen nicht immun und sollen es auch gar nicht sein gegenüber der Person des Täters. Ja, also diese Idee, ach, der wird wegen einer schweren Kindheit milder bestraft, das ist natürlich Unsinn. Aber man sieht den Menschen halt schon als Ganzen. Und das bildet sich oder kann sich durchaus auch in der Strafe abbilden. Für mich war es aber vor allem wichtig, das auch deutlich zu machen, ohne so ein falsches Erklären oder Verstehen oder Relativieren von Taten, aber deutlich zu machen, dass sehr, sehr häufig, wenn wir von ganz schrecklichen Verbrechen lesen, dass dahinter aber Menschen stehen, die auch gute Seiten haben, die nicht nur schlecht sind, die nicht böse sind, sondern die gute und schlechte Tage haben. Und das finde ich persönlich auch ein wenig beruhigend und vor allem auch interessant. Also was hat die Menschen denn wirklich dazu gebracht?
In einem Fall Ihres Buches geht es um Folter. Der Aufenthalt eines entführten 14-jährigen Jungen soll ermittelt werden. Der Entführer gibt den Ort nicht preis. Der Junge droht zu sterben. Aber die Beamten dürfen keine Gewalt anwenden, den Entführer nicht zwingen, den Aufenthaltsort preiszugeben. Das zeigt, wie schmerzhaft die Grenzen des Rechtsstaates sein können. Das kommt auch noch in einem anderen Fall vor. Jemand wird verurteilt. Und weil es dieses Urteil gibt, das rechtskräftig ist, wird der Fall abgeschlossen, obwohl sich herausstellt, dass eigentlich eine viel schlimmere Straftat überdeckt wurde. Inwieweit wollten Sie Ihre Leserinnen und Leser auch dazu reizen, also Ausrufe provozieren? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das soll Gerechtigkeit sein?
Ja, genau, natürlich. Also zumindest wollte ich, dass man sich die Frage stellt, weil ich hoffe, dass es in beiden Fällen nicht so einseitig ist, sondern dass man das Dilemma, in dem sich dann auch die Protagonistin befindet, dass man das selbst miterlebt. Also bleiben wir bei diesem Folterfall, denn den kennen sich ja auch viele oder viele Zuhörende haben jetzt gedacht, ach, der sagt mir was. Ich habe den natürlich ganz anders erzählt, als das in dem Originalfall, in dem Daschner-Fall passiert ist. Aber er hat natürlich das gleiche Kernproblem. Darf ich einen Menschen foltern, um das entführte Kind zu retten? Und dieser Clash zwischen dem, dass wir wahrscheinlich moralisch alle sofort sagen würden, ja, natürlich, ja, und dem, was aber die Rechtsordnung sagen muss und wirklich sagen muss, aus guten Gründen, der ist natürlich massiv und der ist auch kaum auszuhalten. Und genauso geht es ja auch meiner Protagonistin, die dann dazwischen steht und die dann so einen Weg in der Mitte findet, würde ich sagen.
Nennen Sie uns doch mal die guten Gründe.
Ja, also beim Folterverbot ist es gar nicht so, wie viele sagen würden, ach, jetzt schont man hier den mit Blick auf die Menschenwürde, den Täter. Das würde ich jedenfalls auch nicht vertreten, weil ich ganz klar sagen würde, also das Leben eines Kindes und auch die Würde des Kindes, die wegen schwerer. Es geht darum, dass wir uns eine Rechtsordnung eigentlich kaum vorstellen können, die Folter erlaubt, ne? Weil wir damit tatsächlich die Tür öffnen würden zu einem ganz gefährlichen Rechtssystem. Ne? Stellen Sie sich vor, wir haben ja bisher nur einen Verdacht. Es gab noch kein Gerichtsurteil. Ne? Wir wissen ja noch gar nicht, sicher, ob derjenige wirklich verantwortlich ist. Da mag es gute Gründe und Indizien geben, aber es ist nicht irgendwo rechtssicher festgestellt. So, und dann in dieser Situation würden wir erlauben, dass der Staat einem Menschen Gewalt zufügt und ihn quält. Und da müssen wir uns einfach fragen, wollen wir diese Tür öffnen? Und wie könnte so ein Gesetz aussehen? Folter dann, wenn wir uns ganz sicher sind, dass er es auch wirklich war und etwas sagen kann? Also so ein Gesetz kann man nicht formulieren. Das wurde schon versucht, auch in der Wissenschaft. Ja? Und deswegen muss der Staat verteidigt praktisch sein, damit diesem Verbot seine eigenen Prinzipien. Ja? Also er schützt vor allem sich selbst und den Anspruch, den der Staat an sich selbst haben muss. Wir foltern nicht. Das ist aber natürlich hart, denn in dem Moment, wo das auf Kosten des Lebens eines Kindes geht, zahlt letztendlich das Kind und die Familie den Preis dafür, dass der Staat seine Prinzipien nicht verrät.
Nehmen wir noch einen Fall, den wir aus der Wirklichkeit so ähnlich kennen. Da wird jemand an einem Filmset erschossen, weil eine Waffe mit scharfer Munition geladen ist. Wir erinnern uns an einen aufsehenerregenden Fall mit dem Schauspieler Alec Baldwin, in dem ja genau das in Amerika geschah. Warum machen Sie eine deutsche Fassung des Falls, um zu zeigen, wie anders das deutsche Rechtssystem im Vergleich zum amerikanischen ist?
Ja, das war auch ein bisschen ein Hintergrund. Also das soll natürlich jetzt hier kein Rechtsvergleich sein, aber ich habe mich, als ich von dem Alec Baldwin-Fall gehört habe, habe mich mit dem auch ein bisschen beschäftigt, da hat man sich natürlich gefragt, wie würde eigentlich die deutsche Justiz damit umgehen? Wie würde man diesen Fall bewerten? Und das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, ne, das auch in unser deutsches Rechtssystem zu übertragen. Und der Fall zeigt halt auch ganz schön wieder ein Motiv, was im Buch in verschiedenen Geschichten eine Rolle spielt, nämlich die Frage nach der Wahrheit. Was ist eigentlich die Wahrheit? Gibt es sie wirklich? Denn das wird man am Ende, wir verraten natürlich nichts, aber am Ende wird man auch nicht sicher wissen, was die Wahrheit eigentlich ist und ob überhaupt jemand da ist, der sie kennt.
Favorit Buch.
Und das ist in dieser Woche der Roman Feine Risse von Elisa Hofen. Wir haben gerade über die Rechtsfälle in dem Buch gesprochen, in denen die Hauptfigur, die Strafverteidigerin Eva Herbergen, im Einsatz ist für ihre Klienten. Ein Fall aber betrifft Eva Herbergen selbst bzw. ihren Ehemann Peter, denn in dessen Elternhaus wird eine jahrzehntealte Leiche gefunden. Elisa Hofen, wie ist Ihnen die Idee zu dieser sprichwörtlichen Leiche im Keller gekommen?
Ja, tatsächlich fand ich die Idee, dass die Leiche im Keller wirklich mal eine Leiche im Keller ist, ganz reizvoll. Und auch da rührt diese ganze Geschichte wieder an diese Grundfrage, was ist da eigentlich passiert? Und man fragt sich natürlich, wer ist die Person? Es gibt einen Verdacht, der im Raum steht. Eva steht dann auch vor der Frage, soll sie versuchen, es rauszufinden? Wie viel teilt sie mit ihrem Mann? Und am Schluss erfährt sie, wer die Person ist. Und es ist alles ganz, ganz anders als sie und auch hoffentlich anders, als die Leser und Leserinnen gedacht haben. Und dann steht sie vor dieser schwierigen Frage, was mache ich mit dieser Wahrheit, die ich jetzt kenne? Muss ich diese Wahrheit mit meinem Mann teilen, in dem Wissen, dass ihn das möglicherweise aus der Bahn werfen wird, dass er gar nicht weiß, wie er damit umgeht. Und diese Konstellation, dass am Schluss eine Wahrheit steht, deren Geschichte wir nie kennen werden. Und wie gehe ich damit um? Das fand ich sehr reizvoll.
Der Fund bricht ja in die doch heile oder sagen wir zumindest geordnete Welt von Eva und ihrem Ehemann ein. Ist das auch ein Hinweis darauf, wie schnell, überraschend, alles auf den Kopf stellend ein Verbrechen, eine Straftat in unser aller Leben eindringen kann?
Ja, das haben Sie jetzt wirklich sehr schön gesagt. Genau so ist es. Ne? Also wie diese feinen Risse, die sich durch deren Leben und Beziehung so langsam ziehen, ne, während sie bemerkt, dass das, was sie immer als selbstverständlich angenommen hat, was in Peters Leben geschehen ist, was mit seiner Familie war, auf einmal ziehen sich so feine Risse durch diese Gewissheit. Und ja, dann kommt ein Verbrechen, ein mögliches Verbrechen und ändert auf einmal alles. Das zeigt uns, dass wir manchmal doch auf dünnerem Eis stehen, als wir vielleicht glauben.
Gleich zu Anfang wird gezeigt, Eva Herbergen möchte eigentlich in Rente gehen. Sie hat schon alle nötigen Papiere vorbereitet. Auch ihr Mann steht kurz vor seiner Pensionierung als Literaturprofessor. Die titelgebenden und von Ihnen gerade schon angesprochenen feinen Risse zeigen sich auch im Verhältnis der beiden zu ihrer Umwelt. Die wirken so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Wenn Eva Herbergen zum Beispiel in einer Shisha-Bar in Neukölln einen Informanten trifft, versteht sie die Speisekarte nicht mehr. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die altern. Auf der anderen Seite die Gesetze, die doch etwas Überzeitliches, Gerechtes haben sollen. Was interessiert Sie an diesem Kontrast?
Mich hat das Phänomen des Älterwerdens beschäftigt. Ich habe mich gefragt, wie man damit umgeht, wenn man merkt, dass nach und nach man aus diesem beruflichen Leben auch so rausgleitet. Teil von Peter ist das ja sogar so, er muss gehen. Ne? Das endet irgendwann an der Universität, da kann man auch nicht bleiben und weitermachen. Wie gehe ich damit um, dass ich auf einmal nicht mehr die Hauptfigur bin, dass ich so nach und nach vom Leben in eine Nebenrolle gedrängt werde? Kann ich mich da neu erfinden, neu denken oder macht das auch irgendwie was mit mir. Und gleichzeitig der Kontrast, den Sie auch angesprochen haben, den finde ich sehr schön. Das Recht ist ja auch in Bewegung, aber es hat Grundprinzipien, es bleibt. Also Eva ist für mich so ein bisschen, manchmal wie unsere Rechtsordnung. Ne? Also ne, das steht, das ist, da gibt es Prinzipien, die sind fest und die sind auch weitgehend unverhandelbar. Und gleichzeitig an den Rändern muss sich das Recht immer verändern und anpassen. Ist dynamisch, gerade im Strafrecht, das sehen wir zum Beispiel auch im Sexualstrafrecht. Also diese Spannung zwischen Konsistenz und Dynamik, die, glaube ich, die gibt es im Recht und die gibt es auch in Menschen.
Sie haben in einem Interview, in dem unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass Sie, Elisa Hofen, und Ihre Figur Eva Herbergen die gleichen Initialien haben, gesagt, dass Sie und Ihre Figur auch den Glauben an die Gerechtigkeit teilen. Letzte Frage, was heißt das für Sie, Glaube an die Gerechtigkeit?
Also das bedeutet zum einen, dass man Gerechtigkeit nicht vorschnell als bloße Formel abtut. Ne? Häufig wird ja gesagt, ach, Recht und Gerechtigkeit, das hat nichts miteinander zu tun. Vor Gericht kriegt man alles, aber noch keine Gerechtigkeit. Und dem würde ich ganz, ganz stark widersprechen. Unsere Rechtsordnung muss als Hauptziel haben, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Sonst ist sie eine schlechte Rechtsordnung. Denn die Rechtsordnung soll ja für uns alle Regeln aufstellen, nach denen wir gemeinsam leben können, mit denen wir auch zufrieden sind, wo wir am Ende des Tages sagen, ja, das ist gut so. Und deswegen muss die Rechtsordnung sich immer an dem Gedanken von Gerechtigkeit orientieren. Und wenn wir merken, dass es da, wie auch in meinen Fällen, Brüche gibt, ja, dann ist das ein Problem. Ne? Dann ist das etwas, worüber wir sprechen, diskutieren, nachdenken müssen.
Ich danke Ihnen für dieses Buch voller spannenden Geschichten und ein Buch, das den Glauben an die Gerechtigkeit stärkt. Danke für das Gespräch, Elisa Hofen.
Ich danke Ihnen.
Wenn auch Sie den Gedanken an die Gerechtigkeit ganz in die Mitte setzen, Ihre Interessen, dann sollten Sie Elisa Hofen lesen. Feine Risse ist im Verlag S. Fischer erschienen, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro.